Welche Ziele hat denn Ihre Initiative?
Unsere Initiative besteht aus Menschen, die sich uns anvertraut haben in öffentlich eingestellten Kommentaren, also Berichte über ihre Erinnerungen, und das sind insgesamt 2500, und 5000 Menschen, die an einem wissenschaftlichen Fragebogen sich beteiligt haben, den sie vollständig ausgefüllt haben und der uns vorliegt und den wir sozusagen verwalten und schützen. Diese Menschen alle sind Teil der Initiative, haben auch mit uns Kontakt. Es gibt auch in vielen Heimen, gibt es schon Heimatverantwortlichen, und in Bundesländern, in den westlichen, gibt es Landeskoordinatoren, die dort Selbsthilfegruppen unterhalten und auch recherchieren. Unser Problem ist jetzt, wir haben einen unglaublichen Forschungsbedarf in diesem Bereich. Wir müssen also die Aufarbeitung sowohl individuell betreiben für die Menschen, die jetzt plötzlich die Erinnerungen in sich hochholen, die alle auch relativ alt sind zum Teil und sehr verzweifelt sind, dass sie das plötzlich erinnern, aber auch unglaublich erleichternd, dass sie erkennen, dass sie nicht alleine waren mit dem Schicksal. Wir brauchen also individuelle Aufarbeitungskapazitäten in Richtung Selbsthilfegruppen und Unterstützung durch Sozialarbeiter, und wir brauchen eine gesellschaftliche Aufarbeitung, die jetzt hier Forschung ermöglicht auf großem Gebiet, weil zu diesem Thema haben wir 2019 keinen einzigen Experten gefunden, der eine Ahnung hatte, der überhaupt nur wusste, was Verschickungskind überhaupt ist. Und jetzt haben wir schon Sylvia Wagner, die in Richtung Medikamentenforschung bei Heimkindern geforscht hat, die jetzt festgestellt hat, dass etliche ihre Medikamentenforschungen und Nachweise bei Behringer im Arzneimittelarchiv immer nur hatten, die und die Arzneimittelversuche in Kinderheim. Und da stand dann nicht dabei, welches. Und da hat sie immer gedacht, es geht um Fürsorgekinderheime. Und da ist ihr jetzt auch Zweifel gekommen, dass es doch um Kinderheime geht, denn die wurden synonym benannt bei uns in dieser Verschickungsindustrie. Weil da waren nämlich die idealen Probandenbedingungen. 6 Wochen war der Mindestaufenthalt und die Kinder waren weg von den Eltern und man brauchte keine Genehmigung, weil sowieso ein Medizinzimmer und ein Arzt irgendwie immer vorhanden war. Die Kinder haben in den betroffenen Berichten, schildern uns von täglichen Blutabnahmen, von täglichen Urinabnahmen, von Tabletten, die sie schlucken müssen, einen ganzen Teller voll Smarties angeblich. Und wenn Kinder dann die gelutscht haben, waren die bitter. Wir haben also Indizien dafür und auch schon einige Belege, dass es hier zu Medikamentenversuchen gekommen ist, bis in die 60er, 70er Jahre hinein, möglicherweise noch länger. Ich habe folgendes Ziel, nicht nur ich, sondern unsere ganze Initiative, das zu erforschen, und zwar mit Hilfe eines Bürgerforschungsprojektes. Und zwar deshalb, weil bei uns am meisten recherchieren die Heimortgruppen. Also die Menschen, diejenigen, die welche suchen, die in ihrem selben Heim waren und die sich dann gemeinsam erinnern, die Tante war so und so, das haben wir da erlebt, das. Und aus dem Puzzleteil der einzelnen Erinnerungen, die verdrängt und sehr oft stark vergessen und sich wieder langsam aufbauen, ergibt sich ein Bild von Indizien, die sie dann gemeinsam, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, die Lange-U-Gruppe und die St. Peter-Ording-Gruppe, die jeweils 30 Heime haben, die sie dort haben, und auch ungefähr 20, 30 Mitglieder, die recherchieren schon in Landesarchiven und überall ganz extrem. Gerade ist eine Gruppe von uns nach St. Peter-Ording gefahren, hat dort Augenzeugen befragt oder befragt sie gerade, die sind noch unterwegs. Diese Bürgerforschung, dafür haben wir ein Projekt geschrieben, ein großes, was ungefähr in einer Größenordnung von 3 Millionen ist. Das fordern wir von der Bundesregierung. Das ist so wenig, wenn man bedenkt, wir sind eine Gruppe von 12 Millionen Kindern, die das betrifft. Und wenn jeder von diesen Kindern eine individuelle Entschädigung beantragen würde, mal abgesehen davon, dass die Hälfte davon das nicht nachweisen kann, weil sie gar keine Briefwechsel mehr haben über diese Aufenthalte und die Kassen auch sagen, da gibt es nichts mehr, wäre mit Sicherheit teurer als die 3 Millionen, die wir glauben, dass, und das Forschungsprojekt ist offiziell und ordentlich von 5 Professoren bearbeitet worden, und das haben wir, und dafür haben wir mehrere Letter von Intents von Kinderschutzbund, Diakonie, die uns da unterstützen und sagen, das müssen wir machen, und diese Bürgerforschung muss es geben. Das ist unser Ziel.
Frau Röhl, heutzutage erscheint die Vorstellung, die eigenen Kinder für 6 bis 8 Wochen in fremde Obhut zu geben, an sich schon sehr ungewöhnlich. Woher kam denn dieser damalige Konsens?
Das war damals offenbar überhaupt keine Frage. Also die Bindungstheorie, wie sie in den 30er, 40er Jahren in den USA begonnen wurde zu erforschen durch René Spitz und Bowlby, John Bowlby, die sind eigentlich erst in den 80er, 90er Jahren zu uns gedrungen in den Westen, ja. Das hängt meines Erachtens mit unserer Vorgeschichte zusammen. Die Bücher der ärztlichen Protagonisten, die sich hier in die Pädagogik gemischt haben, indem sie Erziehungsbücher in unglaublich hoher Auflage veröffentlicht haben, sowohl in den 40er Jahren, also unter dem faschistischen Regime, die Johanna Harer, als auch in den 50er Jahren, Hanna Uflacker, ebenfalls eine Ärztin, die ein pädagogisches Buch über Säuglingspflege und Kindererziehung geschrieben hat, das hatte über 600.000 Auflage im Westen. Und diese Bücher sind durchtränkt mit schwarzer Pädagogik aus dem 19. Jahrhundert und sagen wirklich, dass man nur ein Viertelstündchen am Tag spielen soll mit den Kindern, ansonsten die weglegen und solche Dinge, noch viel ärgere, die intensiv analysiert wurden von Sigrid Chamberlain. Das ist, glaube ich, ein starker Einfluss, denn dort findet man auch tatsächlich den Hinweis, dass die amerikanische Forschung, die davon ausgeht, dass man die Kinder enger binden soll, falsch sei. Dass man die nicht teile. Und das ist natürlich in der Nazizeit klar gewesen und das muss sich irgendwie erhalten haben. Also das ist praktisch nicht, da hat es in der Berufssparte einfach keine Kritik damals gegeben an diesen Haltungen und an dem Menschenbild und an dem Bild vom Kind der NS-Zeit. Und das ist einfach transportiert worden. Ich kann es jetzt nur für den Westen sagen und für den Osten müssen es andere sagen, weil da kann ich es nicht beurteilen. Aber im Westen ist es so gewesen, dass ja eine Aufarbeitung dieser menschlichen Haltung und dieser Haltung gegenüber Kindern, sowohl im Kinderarztbereich als auch im Pflegebereich, Kinderpflegebereich, erst in den 90er Jahren richtig begann. Als man nämlich die ganzen Kliniken, Krankenhäuser und Kinderheilstätten in der Pädiatrie langsam umstellte auf Mutter-Kind-Heime. Nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum das damals kein Bewusstsein gab. Diese Elterngeneration dieser Kindergeneration damals, die waren selber, die waren die Kriegs- und Führerkinder, die sind in der NS-Zeit und in der Kriegszeit ununterbrochen irgendwo von den Eltern getrennt gewesen. Und deshalb müssen sie die Erfahrung verinnerlicht haben, dass das Kindern nicht schadet. Abgesehen davon war sozialpolitisch oder familienpolitisch zu der Zeit im Westen überhaupt keine Krippenbetreuung wurde nicht angeboten. Und auch die Kindergartenbetreuung galt eigentlich nur für sozial Deklassierte. Also ich selber kann das aus eigener Anschauung erklären. Ich bin in einem Arbeiterbezirk in Barmbek groß geworden, Hamburg-Barmbek. Wir hatten einen Kindergarten. Ich war ab dritten Lebensjahr im Kindergarten. Das war das Allerhöchste, was man damals Kindern zumutete, in einen Kindergarten, wo man sie abends wieder abholte. Und auch in diesem Kindergarten war schwarze Pädagogik Usus, nicht ganz so schlimm wie in den Heilstätten, die ja viel weniger unter Kontrolle der Eltern standen. Aber es war auch da schlimm und die Eltern hatten aber quasi nur ganz wenige Eltern haben das gemacht mit den Kindergärten, weil es wurde damals das Familienmodell propagiert, Hausfrau und Mutter kümmert sich um Kinder, so in den 50er, 60er Jahren, Wirtschaftswunderzeit, und die Mütter hatten praktisch gar keine Entlastung und dann hat eben der Kinderarzt ab und zu geraten, wenn die zum Beispiel ein neues Kind bekamen oder wenn die Mütter selber krank wurden, hat er zu ihnen gesagt, wissen Sie was, wir haben hier was Tolles, von der Krankenkasse wird das bezahlt, da kommt Ihr Kind schön in die Berge oder an die See, das wollen Sie doch sicher, das ist doch toll. Ja, das ist natürlich toll, weil die Eltern konnten sich sowas gar nicht leisten zu der Zeit, selber einen Urlaub dort zu machen. Und sie begeistert. Als die Kinder wiederkamen, waren viele Eltern schockiert, weil die Kinder in einem verwahrlosten, kranken, verstörten Zustand zurückkamen. Und ich habe auch in den wenigen Akten von den 8 Kurorten, die ich in meinem Buch exemplarisch analysiert habe und von denen, wo ich einige Akten gesehen habe und studiert habe und eingebracht habe in diese Kapitel, 8 exemplarische Heimorte von über 1000, wo wir sicher noch das Gleiche erforschen müssen. In diesen Akten habe ich Beschwerdebriefe gefunden von Eltern. Und das Interessante ist, und das geht auch wieder auf die Frage, die Sie mir gestellt haben, zurück, Diese Eltern haben immer nur das Körperliche damals angesprochen. Also wenn ihr Kind mit Fieber zurückkam, mit Gelbsucht, mit Lungenerkrankungen. Also viele Kinder kamen ziemlich krank zurück. Jedenfalls in diesen Beschwerdenbriefen wird das deutlich. Und die Eltern beschwerten sich, warum ist das so? Dann haben die Heimbetreiber ihnen geschrieben, ohne Skrupel, als das Kind hier in Zug gesetzt wurde, war es noch komplett gesund. Und da die Fahrten meistens 6 bis 8 Stunden gingen, weil die Kinder aus Bayern wurden an die See verschickt, die Kinder von der See oder aus nordischen Ländern wurden nach Bayern geschickt. Und daher konnten sie dann sagen, na, ist dann auf der Fahrt entstanden. Und das kann auch sicher auf der Fahrt sich verstärkt haben, weil die Kinder ja meistens extrem wenig zu trinken bekommen haben, damit es eben einfacher ist mit den Toilettengängen und dass sie nicht einnässen. Und dieses extreme Durst, also dieser extreme Flüssigkeitsentzug hat sicher bewirkt, dass Kinder, die auch verzweifelt waren, weil sie schon alleine und weil sie diese ganze Geschichte erlebt haben, in so einen Zustand geraten sind, mit Flüssigkeitsmangel verbunden, dass sie dann Fieber und Krankheiten entwickelt haben, auch auf der Zugfahrt. Also das denke ich. Aber interessant ist, dass keiner der Eltern angesprochen hat, mein Kind ist verwirrt, verstört, ist komisch, weil sie das nicht, überhaupt nicht im Kopf hatten, dass es ein Kind belasten könnte.
Wer waren denn die Träger dieser Heime?
Wir haben ermittelt, zu 50% waren die private Heimbetreiber und die andere Prozentzahl waren Heilstätten in einer Art wie Kliniken, die auch ein Ärzteteam hatten. Das waren eigentlich die ursprünglichen ersten Einrichtungen, die im Laufe des 19. Jahrhunderts auf den Inseln entstanden. Das war das Seehospiz Nonnenei, das Seehospiz Hamburger Kinderheim auf Wiek und dann auch welche in Bayern. Diese Heime waren die ersten und da waren auch richtige Ärzte und ein Ärzteteam. Die galten dann als Kinderheilstätten, so wurden sie auch genannt. Und ich habe Akten gefunden nach 1945, wo sich Heimbetreiber beschweren, dass sie nicht mehr als Heilstätte anerkannt werden, weil ihnen die Ärzte weggelaufen sind. Nach 1945 gab es dann ja große Umbruch. Die Heimbetreiberinnen, oft Frauen, blieben in dem Heim. Die Ärzte liefen ihnen weg. Und als die Ärzte weg waren, hatten sie die Erlaubnis nicht mehr, Kinderheilstätte sich zu nennen. Und haben dann sich bemüht, ganz schnell wieder Kinderheilstätte zu werden. Und dazu genügte meistens ein oder zwei Isolierzimmer, ein Röntgengerät und ein Behandlungszimmer. Und dann waren sie schon Kinderheilstätte. Darüber haben wir mit dem Bürgermeister auch Kommunikation auf Wieg gefunden, mit dem Haus Schöneberg, zwischen dem Haus Schöneberg und dem Bürgermeister, wo der Bürgermeister sagt, sagen Sie mal, Sie können doch nicht Heilstätte werden, wenn Sie hier nur ein einziges Zimmer haben. Das ist doch zu wenig. Also es gab offenbar Vorteile, wenn man Kinderheilstätte war. Und dann in einem Kurort eine solche Kinderheilstätte und als dann der Boom passierte, also als immer mehr Kinder geschickt wurden, reichten die Betten nicht mehr aus und es haben sich dann einzelne Frauen, die in diesen Heilstätten arbeiteten, sozusagen selbstständig gemacht, indem sie in demselben Kurort Häuser aufkauften, die dann umbauten zu einem Kindererholungsheim. Das war dann eben nur noch mit angegliedertem Arzt. Also sie haben dann mit dem Arzt der Kinderheilstätte ausgemacht, du kommst sozusagen einmal die Woche, um die Kinder einmal zu untersuchen. Diese Untersuchung lief eben so ab, sie mussten sich ausziehen bis zur Unterhose und wurde hinten und vorne ein bisschen rumgeklopft, an denen in den Hals geguckt, das war's dann. Und es ist eine Medizinindustrie gewesen insofern, als dass viele dieser Kinder in den 60er Jahren, auf jeden Fall, dafür haben wir sehr viel Belege, gar nicht krank waren und hingeschickt wurden, wirklich aus Gründen manchmal die Mutter zu entlasten und so weiter.
Das heißt, es ließ sich daraus auch wirklich, sag ich mal, ein gewisser Profit schlagen für die Heilerziehungsstätten.
Dafür spricht, dass die Hälfte dieser Heime privat 1964 auf jeden Fall nachweisbar. Da kann man auf jeden Fall sagen, wenn so ein hoher Anteil privater Anbieter ist, dann ist eine große Profitrate möglich. Die anderen Wohlfahrtsverbände, die diese Heime in Trägerschaft hatten, waren die Evangelische Diakonie, die katholische Einrichtung, die Erzdiözesen, wie sich das nennt, dann die üblichen Caritas, Deutsches Rotes Kreuz hat sehr viele Heime gehabt. Dann gab es im Hamburger Bereich die Ballin-Stiftung, hatte Heime im oberen Bereich im Norden. Es waren im Grunde alle Wohlfahrtsverbände, die wir heute auch noch kennen, involviert. Wir haben darüber auf unserer Webseite eine Statistik, wo Sie genau sehen können, welche Mengen an Heimen dieser damaligen Verschickungsindustrie welche Wohltätigkeitsorganisation besaß, sodass man hier sehen kann, einige sind mit größeren Anteilen, andere mit kleineren Anteilen betroffen.
Wie reagieren die jetzt heutzutage quasi auf eine Konfrontation diesbezüglich?
Kompliziert. Wir haben ja erst Gespräche aufgenommen mit dem Bundesfamilienministerium. Da haben sie uns ein Jahr warten lassen. Dann gab es zwei Gespräche und danach wurden wir ins Gesundheitsministerium verwiesen. Und man hat sich weiterhin geweigert, mit uns dann zu sprechen, obwohl wir wirklich sehr moderat waren. Aber sie haben dann gesagt, nein, das haben wir jetzt so beschlossen, Gesundheitsministerium. Mit dem Gesundheitsministerium, einem Herrn Stracke, sind wir jetzt in Verhandlungen. Er zieht sich jetzt auf Corona zurück und sagt, dass sie im Augenblick nicht mit uns sprechen können. Sie sind dabei, in Ausschüssen zu überlegen, wie sie das jetzt handeln, das Problem. Wir fordern einen runden Tisch natürlich mit allen Trägern und wir sind auch mit einigen Trägern schon in Kontakt gekommen, Beispiel Diakonie. Die Diakonie Niedersachsen hat schon aufgrund unserer Intervention jetzt den zweiten wissenschaftlichen Auftrag vergeben, zwecks Aufarbeitung ihrer Heime. Und zum Teil bestätigen die etwas milder, würde ich mal sagen, unsere Aktenschau. Die haben dieselben Akten auch eingesehen. Das sind Verwaltungsakten, die im Landesarchiv Oldenburg liegen, die man dort einsehen kann, die über massive Beanstandungen und Mängel dieser Heime berichten. Und der Ausgangspunkt und der Anlass auch für dieses Bad Salzdetfurt-Erforschung der Diakonie aufgrund unserer Intervention war, dass im Waldhaus hintereinander, kurz hintereinander, drei Kinder gestorben sind in den 60er Jahren. Und diese Kinder sind gewaltsamen Todes gestorben. Das eine Kind war drei und ist von Sechsjährigen in der Nacht zusammengeprügelt worden, so sehr, dass mehrfach Knochenbrüche und so weiter und es morgens tot dalag. Und der sechsjährige Anführer dieser kleinen Gruppe, die das getan hatte, mit Stuhlbeinen auf dieses Kind einzuschlagen, hat im Grunde nur etwas getan, wofür die Pflegerinnen in vielen, vielen unserer betroffenen Aussagen die Kinder animiert hat. Es gibt betroffenen Aussagen, wo einer beschreibt, dass ein Kind, was gebettnässt hat, an die Wand gestellt wurde und die ganze Gruppe von 30 Kindern musste an ihm vorbeigehen und ihm eine Ohrfeige hauen oder ihn anspucken dafür, dass er das getan hat. Und die Kinder waren 4 bis 6. Und man hat etwas mit ihnen getan, was praktisch wie im Zuchthaus ist. Ein anderes Beispiel gibt es, dass ein Kind in die Besen, also Kinder wurden häufig in Besenkammern gesperrt, auch weil sie geredet, geweint oder eingenässt haben. Also für unwillkürliche Bedürfnisse, ja, was ein Kind gar nicht kontrollieren kann, ein Kleinkind, und was auch Ausdruck der Traumatisierung ist. Die haben sie also in die Besenkammer gesperrt und das Schärfste, was ich eben auch gelesen habe in einem der betroffenen Berichte, das Kind wurde hingestellt und um die Beine des Kindes, es war 4 Jahre alt, wurde Waschpulver ausgeschüttet und dem Kind wurde verboten, die Position zu wechseln. Ja, das ist etwas, was ich in einem Film gesehen habe über ein Zuchthaus in der NS-Zeit. Das hat man dort mit Erwachsenen gemacht. Und Erwachsene können sich immerhin noch auf eine Kindheit berufen, können sich noch Fantasien machen, können sich noch sagen, eines Tages wird das Regime gestürzt. Aber ein 4-jähriges Kind ist dieser Gewalt hilflos und für sein ganzes Leben mit schädigenden Folgen ausgesetzt.
Sie haben jetzt auch gerade eben schon die NS-Strukturen angesprochen. Also die nationalsozialistische Volkswohlfahrt gilt ja unter anderem als Vorgängerträger der Verschickungsheime. Richtig. Inwiefern sind diese Heime wirkliche quasi Kontinuitäten der NS-Zeit?
Ja, das ist bisher für alle, die ich erforscht habe, nachgewiesen, dass die sozusagen vor 45 in der NSV waren, in der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, in Händen dieser. Und vorher, manche, gerade die großen Heilstätten, da habe ich eine Akte gefunden, die fängt an 1943. Das heißt, die Heimbetreiberin war schon 1943 da und das hat sie danach 45 weiter betrieben. Und dann wurde sofort die NSV war aufgelöst und man hat nach neuen Trägern gesucht. Und dann hat man sich an die Wohlfahrtsorganisationen gewandt und die evangelischen und katholischen, je nachdem. Und dann kamen auch Diakonissen manchmal. Manche blieben weltlich, manche Schwesterverbände, die dann eben in dieser Trägerschaft Gesellschaft waren. Da gab es dann weltliche und kirchlich gebundene Krankenschwestern. Und was die Krankenpflege angeht, da habe ich auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch. Die Geschichte der Krankenpflege muss man ja hier auch berücksichtigen, denn viele Schwestern waren in den 60er Jahren alt. Also wir hatten welche, die waren 50, das heißt, die hatten komplett die NS-Zeit ja mitgemacht, auch sogar in Trägerschaft, nicht nur in der Kindheit. Und deswegen war es uns wichtig, auch die Geschichte der Krankenpflege zu beleuchten. Da hat Hilde Steppe ein sehr gutes Fachbuch geschrieben, nicht nur eins, sondern viele, viele. Aber mit ihrem ersten Krankenpflege im Nationalsozialismus hat sie ziemlich viel aufgedeckt. Also die Krankenpflegeorganisationen waren zu 99% in der NS-Zeit gleichgeschaltet und den braunen Schwestern sozusagen unterstellt mit einem extrem gewandelten Menschenbild, wenn man das mit der Zeit vor 33 vergleicht. Also vor 33 gab es die individuelle Barmherzigkeit als Menschenbild in der Krankenpflege und nach 33 wurde darauf hingearbeitet und in etlichen Ausbildungsordnungen und Ausbildungen der Krankenschwestern immer wieder darauf hingewiesen, ein anderes Menschenbild, nämlich das umgekehrte, Gesundung des Volkskörpers, also weg von der individuellen, dem Ziel individueller Gesundung, ging es dann um die Gesundung des Volkskörpers und das hat dann Tür und Tor geöffnet für die Vernichtung und die Quälerei und auch das Verhungern lassen und die Beteiligung an der Euthanasie für diejenigen Menschen im Volkskörper, die man für nicht zugehörig oder für verschmutzend oder für störend hielt. Und das waren dann immer mehr, also nicht nur die Behinderten, sondern das waren dann auch Kinder von Alkoholikern, eigentlich fast alle, die eingeliefert wurden, so benannt wurden und das ist dann auch inflationär ausgeweitet worden. Deswegen gibt es ja auch dann in der Krankenpflege 250.000 Opfer von Euthanasie und davon 80.000 Kinder.